Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, für den Sonntag. Danken dir, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Danken dir, dass du uns begegnest in all dem, was ja vorbereitet ist in den Liedern, in deinem Wort, in den Begegnungen. Und du weißt, was wir so mitbringen von der vergangenen Woche, was uns vielleicht auch vor Augen steht von der nächsten Zeit her. Und wollen dich einfach bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst, dass du in unser Leben hineinwirkst. Amen. Lernen von prägenden Christen. Ich frage mal so in die Runde, was für Leute fallen euch ein, die euch in irgendeiner Form geprägt haben? Also das können Promis sein, das können Leute aus eurem Umfeld sein, vielleicht einfach mal so in die Runde geworfen, bekannte Persönlichkeiten, vielleicht ist der ein oder andere auch auf den Bildern festgehalten, einfach mal so.
Corrie ten Boom.
Corrie ten Boom, genau, geht beides. Also, genau, wenn man so eine Weile überlegt, man braucht eigentlich auch Zeit für diese Frage, dann fallen einem so Leute ein, die vielleicht schon in der Kindheit dafür gesorgt haben, dass man das erste Mal vielleicht bewusst gebetet hat oder die Bibel gelesen hat. Dann Leute, die einen in der Jugend begleitet haben. Wenn man erst später zum Glauben gekommen ist, hat das oft auch mit Menschen zu tun, die irgendwie den Glauben an Jesus vorgelebt haben, die in uns etwas ausgelöst haben. Aber es können auch bekannte Leute sein, so ein Martin Luther oder ein Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom. Und ich liebe Biografien und ich freue mich immer, wenn ich jemanden entdecke, entweder neu entdecke oder zum ersten Mal fasziniert bin, wie der seinen Glauben gelebt hat. Und so war das bei Eric Little, den ich letztes Jahr wiederentdeckt habe, der mir schon mal über den Weg gelaufen war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken. Die Jungschaler, euch wird manches bekannt vorkommen. Heute ist aber die Long Story, also die lange Version. In der Jungschar war dafür nicht genug Zeit. Und in der Jungschar, kann ich mich erinnern, habe ich auch mit diesem Bild angefangen. Und das zeigt etwas von Eric Little in seiner typischen Laufhaltung. So ist er gerannt und er war Schotte und war als solcher der Schnellste seiner Zeit auf den Kurzdistanzen, 100, 200, 400 Meter. Und das war seine Laufhaltung, den Kopf immer so in den Nacken, vor allem wenn es Richtung Ziel ging. Und sein Trainer hat versucht, ihm das auszutreiben, keine Chance. Hinzu kam, dass er mit den Armen wild ruderte, je näher das Ziel war. Aus heutiger Sicht völlig uneffizient, aber so lief er halt und war erfolgreich damit. Also das ist so das eine, was in diesem Denkmal schön festgehalten ist. Das andere, unten steht Eric Little, kann man vielleicht nicht von weitem erkennen. Und darüber sind chinesische Schriftzeichen. Und es geht auch um Sport, aber es geht noch um etwas anderes bei ihm und das wird den Großteil der Predigt auch einnehmen. Warum er dann mit China zu tun hat, dazu später. Etwas anderes finde ich in diesem Bild, Denkmal, wunderbar festgehalten. Ich finde, es ist nicht nur die Laufhaltung, die da festgehalten ist, sondern nach meiner Ansicht, je näher ich ihn kennengelernt habe, desto mehr habe ich den Eindruck, da ist seine Lebenshaltung festgehalten, denn er hat eigentlich immer auf Gott geschaut, sein Leben lang. In allem, was ihn ausmachte, war er davon bestimmt, seinen Fokus auf Gott, auf Jesus zu richten. Und wir werden davon auch einiges noch hören. Und gleich schon mal die erste Frage. Wenn du dir vorstellst, von dir wird mal ein Denkmal gemacht, am Ende deines Lebens, vielleicht auch erst nach deinem Leben, wie stellst du dir das vor? Wie wäre eine typische Pose, die etwas von deinem Leben dann im Denkmal kennzeichnet? Ist keine leichte Frage und man braucht auch dafür eine Weile und vielleicht gibt es da gar nicht so eine Pose, vielleicht fallen euch dann mehrere ein und damit verbunden die Frage, was soll dein Leben mal hinterlassen? Also was möchtest du, an das sich die Leute bei dir erinnern? Was soll dein Leben im Wesentlichen kennzeichnen? Erik Ledel hat sich das bestimmt nicht ausgesucht, dass da ein Denkmal von ihm steht, aber sein Leben bringt es so mit sich, dass am Ende ein Denkmal steht. Jetzt mal ein reales Bild, festgehalten bei einer Olympiade. Und ihr seht, das Denkmal spricht Bände. Also es hat ihn eigentlich sehr gut eingefangen in seiner Laufhaltung. Und dass es überhaupt dazu kommt, dass er so bekannt wurde, das kann ja nicht nur daran liegen, dass er bei Olympia teilgenommen hat. Sein Leben ist zweimal verfilmt worden, also mindestens zweimal. Einmal, kann ich mich erinnern, bin ich ihm das erste Mal in meiner Jugend über den Weg gelaufen. Da gab es einen Film, der sogar Oscar-prämiert wurde, Die Stunde des Siegers. Und wir waren damals als Christen total stolz, dass ein Christ dafür gesorgt hat, dass sein Film Oscar-reif prämiert wurde. Und auch das hat nicht vor allem damit zu tun, dass er Sportler war, sondern das hat mit einer ganz wichtigen Entscheidung zu tun. Erik Liddell war Student und war als solcher schon sehr erfolgreich. Und dann hat man eben entdeckt, der ist super schnell. Und er selbst hat das dann auch für sich entdeckt und auch trainiert. Und irgendwann war er als schnellster Schotte nominiert für die Olympischen Spiele. Und er galt sogar als Goldhoffnung, denn er war super schnell. Er hat sich dann innerhalb Großbritanniens auch durchgesetzt gegen Engländer, Waliser und wer da noch so dabei war. Und dann war klar, er tritt an und 3 Monate vor den Olympischen Spielen hat er gesehen, dass er an einem Sonntag laufen muss. In den Vorläufen, hat mit sich gerungen, ging dann zum Komitee und hat gesagt, ich ziehe meine Teilnahme zurück, ich kann nicht mitmachen. Und die Funktionäre wussten oder ahnten, dass sowas kommen könnte, denn alle wussten, die ihn kannten, er läuft nie sonntags. Wettkämpfe am Sonntag, das ging aus seiner Sicht nicht. Er war überzeugter Christ und für ihn war völlig klar, der Sonntag ist der Tag des Herrn, da nehme ich an keinen Wettkämpfen teil. Das wurde auch so respektiert, aber dass er jetzt seine Teilnahme bei Olympia zurückzog, das hat natürlich für Aufruhr gesorgt. Bis dahin war er ein gefeierter Sportler. Also in den Zeitungen war er bekannt. Er wurde auch gefeiert, nicht nur für seine Laufleistung, sondern weil er auch bei der Rugby-Nationalmannschaft erfolgreich mitmachte. Und jetzt war er einem Shitstorm, würde man heute sagen, ausgesetzt und galt für manche sogar als Vaterlandsverräter. Wie kann jemand, der für Schottland, der für Großbritannien, sozusagen für die Krone dafür sorgen könnte, dass Großbritannien Gold gewinnt, wie kann der seine Teilnahme einfach so zurückziehen, nur weil er sonntags nicht läuft? Haben viele nicht verstanden und er blieb aber dabei. Und an der Stelle haken wir mal ein, er machte seine Entscheidung an diesem Gebot fest, wo es heißt, 2. Mose, denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen, der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Und dieses Gebot war Erik Liddell heilig. So ist er aufgewachsen, so war er geprägt. Und das haben viele seiner Mitchristen auch geteilt. Andere waren anderer Meinung. Das war nicht unumstritten damals schon. Aber wir haken hier mal kurz ein. Und meine 2. Frage an dieser Stelle. Wie hätten wir an seiner Stelle entschieden? Stell dir vor, nominiert für die Olympischen Spiele. Du hättest die Chance, ganz weit zu kommen. Hättest vielleicht sogar die Chance, Gold für dein Land zu gewinnen. Wie hättest du entschieden? Und wir merken vielleicht, keine leichte Entscheidung. Und noch weiter gefragt, wie geht uns das mit der Sonntagsheiligung? Was bedeutet uns der Sonntag? Und was bedeutet uns, ihn zu heiligen? Also wie füllen wir dieses Gebot der Sonntagsheiligung? Fällt uns das leicht? Fällt uns das eher schwer? Ist es im Grunde ein Tag wie jeder andere? Oder haben wir so Rituale, die uns helfen, diesen Sonntag als Tag des Herrn auch hochzuhalten und da tatsächlich zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen. Darum geht es ja von diesem Gebot her. Und es wäre nochmal eine eigene Predigt wert, dieses Thema zu entfalten. Machen wir jetzt nicht. Wie ging es weiter mit Erik Liddell? Er wäre so ja nicht berühmt geworden, wenn es dabei geblieben wäre. Es war dann tatsächlich so, dass ihn die britischen Olympioniken gefragt haben, ob er bei 200 und 400 Meter Lauf mitmachen kann. Er hat geprüft, ob das irgendwie kollidiert, und es war klar, die Vorläufe kollidieren nicht mit dem Sonntag, und er hat zugesagt. Dann ist er also als Teil der britischen Nationalmannschaft nach Paris 1924 und hat dann bei den 200 und 400 Meter Läufen mitgemacht, hat die Vorläufe überstanden, war nicht immer Erster, aber war mit vorne dabei, und dann kam das 400 Meter Finale und eine Zeitung hält es folgendermaßen fest: God first, then Olympic record follows. Tatsächlich hat er dann die 400 Meter gewonnen in neuem Weltrekord, und bei den 200 Meter Läufen hat er die Bronzemedaille gewonnen. Und ihr könnt euch vorstellen, als er dann zurück nach England und Schottland kam, er war ein gefeierter Star. Die Leute haben ihn nicht nur gefeiert, weil er jetzt tatsächlich Gold gewonnen hat, sondern für seine Haltung. Also dass jemand die Courage hatte, eine sehr unpopuläre Entscheidung zu treffen, die erstmal für viel Aufruhr gesorgt hatte. Sogar der Prince of Wales hatte ihm vorher zugesetzt, wie kann er es wagen, nicht Olympia teilzunehmen. Und hinterher waren natürlich alle begeistert. Und er hätte ein bestimmt ruhiges und Promi-Leben in Schottland geführt, aber vor Olympia hatte er sich beworben bei der China-Mission. Und damit komme ich jetzt zu einem größeren Teil seiner Laufbahn, in Anführungsstrichen, und möchte das nur anhand einiger Stationen deutlich machen und dann zu unserem eigentlichen Thema kommen. Er war als Sohn schottischer Missionare in China geboren und war das erste Mal überhaupt mit 6 Jahren dann erst in Großbritannien beim Heimaturlaub seiner Eltern, er und sein älterer Bruder. Er war 6, sein älterer Bruder war 8, und bei diesem Heimaturlaub in Schottland haben seine Eltern ihn und seinen Bruder an der Schule angemeldet, und dann sind sie in London an einer Schule für Missionarskinder zur Schule gegangen. Die Eltern sind wieder zurückgekehrt nach China. Die beiden haben ihre Mutter 7 Jahre und ihren Vater 15 Jahre nicht gesehen danach, was damals nicht untypisch war. Und dann sind die beiden eben zur Schule gegangen und dann später zur Uni. Beide waren sehr gut im Schulischen, aber auch sehr sportlich. Und so kam es eben zu dieser Karriere. Und Erik Liddell hatte dann Naturwissenschaften studiert, wollte Lehrer werden, und dieser Wunsch, in die Mission zu gehen, der wurde dann je länger, desto intensiver, und kurz vor der Olympiade hatte er sich dann beworben und tatsächlich wurde er genommen, ist dann nach China, also ein Jahr nach den Olympischen Spielen, und ist dort in die Mission gegangen, hat diese Frau, eine Kanadierin, auch Kind von Missionaren, kennengelernt, und die beiden haben geheiratet, hatten 3 Töchter, 2 sieht man hier, und seine 3. Tochter hat Erik Liddell nie kennengelernt. Das hat mit seinem tragischen Ende zu tun, komme ich gleich drauf. Und das Wort, was für das Predigtthema entscheidend ist in meinen Augen, das ist dieses, wo es heißt im 1. Samuel: Denn die mich ehren, die will ich ehren, spricht Gott, der Herr. Der Satz geht dann auch noch weiter, aber mit diesem Wortlaut, das Buch der Bücher, in dem Buch der Bücher heißt es: Die mich ehren, die will ich ehren, spricht Gott. Dieser Satz wurde ihm von dem Masseur der britischen Nationalmannschaft kurz vor dem 400-Meter-Finale zugesteckt. Erik Liddell hatte das vorher gefunden, und er hat dann später darüber gesprochen. Ob er ohne diesen Zettel Olympiasieger geworden wäre, ist müßig, darüber nachzudenken. Aber das war etwas sehr Ermutigendes für ihn in diesem Moment, und das hat ihn vielleicht auch beflügelt für seinen Lauf. Aber ich finde, dieser Vers, der spiegelt auch sein ganzes Leben wieder, denn um die Ehre Gottes ging es ihm sein Leben lang. Dieser Vers steht ja in dem Zusammenhang, als ein Prophet zum Priester Eli kommt, dessen beiden Söhne in keinster Weise Gott die Ehre geben. Die leben da rund um den Tempel und leben in Saus und Braus und waren für die Israeliten alles andere als ein gutes Vorbild. Und genau deswegen stellt der Prophet den Priester Eli zur Rede und sagt ihm im Blick auf die Söhne: Denn die mich ehren, die will ich ehren, die mich aber gering achten, die werden verachtet. Und so kam es dann auch für die beiden Söhne. Die mussten dann die Konsequenzen ihres Tuns tragen. Letztlich auch Eli dafür, dass er sich nicht genug darum gekümmert hat, dass seine Söhne da dem Tempelbetrieb nicht entheiligen und entweihen. Also in diesem Zusammenhang ist das gesagt und ich finde, es ist ein schöner Vers, der etwas von dem oder der ganz Wesentliches von dem Leben von Erik Liedl beschreibt. Und ich möchte mit euch drei Dinge nachvollziehen aus dem Leben, die genau das widerspiegeln. Und der erste Punkt, wo ich finde, dass das gut deutlich wird: Wie können wir Gott die Ehre geben? Wie kannst du Gott die Ehre geben, indem du offen und dankbar dafür bist, welche Fähigkeiten dir Gott gegeben hat? Erik Liedl hat mal gesagt: Gott hat mich für ein Ziel geschaffen, für China. Aber er hat mir auch Geschwindigkeit verliehen und wenn ich laufe, spüre ich seine Freude. Und als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gedacht, das finde ich total schön, dass jemand, der gerne Sport macht, die Vorstellung hat, dass er mit seinem Sport Gott die Ehre gibt. Dass Gott im Himmel das freut, dass Erik Liedl, dass die Geschwindigkeit, die Gott ihm offensichtlich geschenkt hat, die er natürlich mit Training dann ausgebaut hat, völlig klar, aber er sagt, damit macht er Gott eine Freude. Finde ich irgendwie stark. Denn wir denken vielleicht manchmal, naja, Sport, damit heilige ich ja nicht gerade mein Leben oder gebe Gott die Ehre. Vielleicht ist Sport sogar etwas, womit ich Gott letztlich Zeit wegnehme, die ich für etwas Sinnvolleres einsetzen kann. Und das mal aus dem Mund eines Missionars zu hören, fand ich total schön. Und an der Stelle wieder eine Frage, nämlich die Frage: Wenn du so auf deine Fähigkeiten und Gaben guckst, also A, weißt du, welche Fähigkeiten und Gaben dir Gott geschenkt hat? Und B, bist du dafür dankbar? Ich frage das deswegen so bewusst, weil ich weiß, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie nicht so sind wie andere. Also man guckt dann schnell auf Dinge, die andere gut können und man selber nicht gut kann. Und das verbaut einen so ein bisschen den Blick dafür, welche Fähigkeiten und Gaben man selber hat. Und das finde ich total schade, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott jedem von uns etwas ganz Wunderbares an Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat und dass jeder von uns sozusagen auch die Möglichkeit hat, diese Gabe und Fähigkeit für Gott in irgendeiner Weise einzusetzen. Das kann im Bereich der Gemeinde, der Kirche, dem Reich Gottes sein, das kann aber auch in dem Bereich dessen sein, was Gott an Schöpfung geschaffen hat. Das kann auch im Bereich der Politik sein oder in anderen Bereichen. Die Frage ist ja nur, kann ich das, was ich kann, dankbar aus Gottes Hand nehmen und kann ich es sinnvoll einsetzen? Und habe ich dann das Gefühl, ja, ich bin bei dem, wie Gott mich geschaffen hat? Oder erlebe ich mein Leben mehr aus so einem Mangel heraus und gucke eigentlich immer nur auf die Gaben, die anderen haben, schneide im Vergleich immer schlechter ab und ja, dann ist es natürlich schwer, eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, was ich kann. Also das ist so die eine Frage. Bin ich mit dem, was ich an Gaben habe, zufrieden und kann ich die sinnvoll einsetzen? Und die zweite Frage: Wie gehen wir in unseren Gemeinden, in der Kirche insgesamt, damit um? Es läuft ja gewöhnlich so, dass es eine Reihe von Aufgaben gibt, die getan werden müssen im Gemeindebetrieb. Und wenn dann jemand mal eine Aufgabe abgibt, dann entsteht eine Lücke und dann werden Leute gefragt, ob sie die Lücke füllen können. Also so arbeiten wir in der Regel. Und ein ganz anderer Ansatz wäre zu gucken, welche Gabe hast du eigentlich und wie kannst du die einbringen? Und wie könnte daraus vielleicht sogar auch ein Dienstbereich entstehen, den wir bis dahin noch gar nicht hatten? Weil wir nicht zuerst aufgabenorientiert gucken, sondern gabenorientiert. Also ist ein ganz anderer Ansatz, also auch nichts Neues, aber ich frage mich zwischendurch manchmal, müssten wir nicht vielmehr auch danach unsere Gemeindearbeit strukturieren, was Leute für Gaben haben und wie sie sie sinnvoll einsetzen können. Erik Little war Sportler und hatte die Überzeugung, dass er, wenn er läuft, Gott die Ehre gibt. Das Schöne ist, dass sich an einer späteren Stelle das auch nochmal sinnvoll verband mit etwas, was die Kirche damals bewegte. Es gab von Studenten organisiert immer wieder Evangelisationswochen in Schottland. Und er wurde dann mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte als prominenter Rugby-Spieler. Er war Teil der Nationalmannschaft und man hatte die Erfahrung gemacht, auf dem Land liefen diese Veranstaltungen super, in den Städten nicht. Also die Leute, also die Arbeiter hatten nicht so ein Interesse an Evangelisationsveranstaltungen. Das änderte sich immer dann, wenn Rugby angeboten wurde im Vorfeld. Dann gab es Begegnungen und auf dieser Grundlage ließen sich die Leute abends dann auch ganz anders einladen. Aber das war natürlich ein Mordsaufwand immer, Rugby-Spiele zu organisieren. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, Erik Little als Teil der Nationalmannschaft und überzeugter Christ, ob der nicht mal bei solchen Veranstaltungen reden könnte. Er hat sich das nie zugetraut. Er hat eigentlich immer seinen älteren Bruder reden lassen, weil er dachte, der kann besser reden. Dann wurde er so gefragt, dann hat er überlegt und hat gesagt, macht er. Ohne zu wissen, ob es gut geht. Und die Erfahrung war dann, dass die Leute ihm zuhörten. Und dass die Veranstaltung, wo er als Redner, er hat dann nicht die Predigten gehalten, er hat einfach Zeugnis gegeben. Und die Veranstaltung, wo er dabei war, die waren dann immer proppevoll, weil die Leute mit ihm was verbanden. Mensch, das ist doch einer von uns, der spielt Rugby, deswegen kamen sie dann. Und so hat er dann nochmal auf einer anderen Ebene eine Fähigkeit, die Gott ihm geschenkt hat, erst spät dann entdeckt, aber das sollte für sein weiteres Leben dann auch ganz wichtig werden. Das Zweite, wie wir Gott die Ehre geben, das ist, dass wir mutig Entscheidungen treffen. Und zwar können das auch Entscheidungen sein, die unpopulär sind, mit denen wir anecken. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Ein Satz, der für Erik Little an dieser einen Stelle, die wir uns schon angeguckt hatten, aber später auch noch an anderen Stellen wichtig war, das ist aus der Apostelgeschichte der Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sagten Petrus und die anderen Apostel, als sie vor dem Hohen Rat in Jerusalem zum wiederholten Male dafür angeklagt wurden, dass sie von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, erzählten. Es war ihnen untersagt worden, sie waren dafür schon im Gefängnis gewesen. Als sie wieder freikamen, redeten sie einfach weiter von Jesus. Wurden sie wieder zur Rede gestellt, wieder angeklagt. Und in diesem Moment sagten sie dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also davon waren sie zutiefst überzeugt, dass es nicht möglich sein kann, dass man Menschen verbietet, von Jesus zu erzählen. Und das hat Erik Little auch geleitet, dieses Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ihr seht da noch ein anderes Zitat von ihm, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Etwas, wo das nochmal eine Rolle spielte, in der China-Mission. Es gab eine Phase noch vor dem Zweiten Weltkrieg, wo China mit Japan im Krieg war. Die Japaner sind in China eingedrungen und es gab einen sehr aufreibenden Krieg. Und deswegen waren die Freiheiten für die Leute aus dem Westen, wurden eingeschränkt und dazu gehörten auch Gottesdienste. Die wurden dann irgendwann verboten. Man durfte sich dann nur noch mit 10 Leuten treffen. Und dann hat er etwas entwickelt, wo ich dachte, das passt super auch in unsere Zeit, wo wir ja auch manchmal beschnitten werden, dadurch, dass Corona dafür sorgt, dass wir manches nicht mehr so machen können wie sonst. Er hat nämlich die Nachmittagsteekirche erfunden. Also die konnten nicht mehr zusammenkommen, Gottesdienste feiern, aber mit maximal 10 Leuten durfte man sich treffen. Und dann hat er 9 Leute eingeladen zum Nachmittagscafé, hat seine Predigt vervielfältigt, also zig Auflagen. Dann wurde das gelesen, man sprach drüber beim Tee und Kaffee. Und alle 9 haben dann diese Predigten wieder mit einer großen Stückzahl mitgenommen. Jeder von diesen 9 hat dann wiederum 9 Leute eingeladen zum Nachmittagstee. Und so haben sie praktisch Gottesdienst gefeiert, immer bei den Leuten zu Hause. und waren letztlich effektiver in der Reichweite als bei den normalen Gottesdiensten. Die berühmte Sonntagnachmittags-Teekirche. Und auch da war es ja so, sie haben sich nicht von den Schwierigkeiten gängeln lassen, sondern haben kreative Wege gefunden, mit dieser Situation umzugehen. Und wir sind ja heute auch in einer ähnlichen Situation. Es gibt Dinge, die wir im Moment sinnvollerweise nicht einfach so weitermachen dürfen. Und als Kirche sind wir herausgefordert, dann Wege zu finden, wie wir trotzdem ja, Gott die Ehre geben in all dem. Und das Dritte und Letzte, innerlich frei den Menschen als Hoffnungsträger dienen. Erik Liddell sagte mal, wir sind alle Missionare. Wohin wir auch gehen, wir bringen entweder Menschen näher zu Christus oder wir stoßen sie von Christus ab. Ich finde, das ist eine gewagte These, denn wir könnten ja denken, naja, entweder wir bringen die Leute näher zu Jesus oder eben nicht. Aber das hier ist schärfer. Also entweder wir bringen sie näher zu Jesus oder wir schrecken sie ab. Es gibt nicht einen Zwischenraum, es gibt keine neutrale Zone. Lohnt sich mal drüber nachzudenken. Die Söhne von Priester Eli sind ein Beispiel dafür, wie Menschen durch ihr Verhalten dafür sorgen können, dass Leute abgeschreckt sind und mit Glaube und Kirche nichts mehr zu tun haben wollen. Und das hören wir ja öfter, dass Leute sich daran stoßen, wie Christen so drauf sind. Und für manche ist es eine Ausrede und andere haben einfach schwierige Sachen erlebt mit Christen und haben deswegen irgendwie ja nicht den Zugang zu Gott gefunden. Von daher, glaube ich, ist da was dran. Und er selber hat das verkörpert. Also sein Glaube an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, hat ihn sein Leben lang geprägt, bis zum bitteren Ende, kann man sagen. Und das bittere Ende kam dann in einem Gefangenenlager. 2 Jahre, bevor er dann starb, mussten sie als Familie entscheiden, wie es jetzt weitergeht, weil die Lage in China immer brenzliger wurde. Durch den Krieg mit Japan. Und dann haben sie beschlossen, seine Frau geht mit den Kindern zurück nach Kanada. Das dritte Mädchen war unterwegs, also sie war schwanger. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Und er bleibt aber in China, weil er die Chinesen in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich lassen wollte und wollte seinen Leuten beistehen. Und dann ist die Frau mit den Töchtern nach Kanada und dass sie sich das letzte Mal da gesehen hatten, das ahnte natürlich damals keiner. Und er hat dann weiter in China gedient und dann wurden alle Leute aus dem Westen in ein Gefangenenlager zusammengebracht durch die Japaner, die da schon das Kommando übernommen hatten in dieser Region, wo er war. 1800 Leute in einem bisschen ähnlich wie Konzentrationslager aufgebaut, aber nicht so krass, wie das im Konzentrationslager war. Sie konnten in Eigenregie einiges auch frei machen. Und er hat bis zum Ende, war er immer noch beseelt davon, den Kindern und Jugendlichen, er war ja Lehrer, einfach beizustehen. Und dieses triste Lagerleben irgendwie erträglich zu gestalten. Hat dort auch jungen Leuten Dinge beigebracht, die sie später dann fürs Studium gebrauchen konnten. Also es gibt im Nachhinein, man kann das im Internet finden, viele Zeugnisse von Menschen, die Erik Liddell in diesen 2 Jahren Lagerleben intensiv kennengelernt haben. Und nicht nur einer hat dann hinterher gesagt, Erik Liddell war im Grunde derjenige, der Licht ins Dunkel gebracht hat und der mit seinem Glauben an Christus dafür gesorgt hat, dass wir die Hoffnung nicht verloren haben. Die haben dann auch miteinander Gottesdienste gefeiert und er hatte dann einen Hirntumor bekommen, ist dann gestorben und das war sehr traurig für alle Leute im Lager, aber es war ein absolut bewegender Moment, diese Trauerfeier, weil da nochmal deutlich wurde, Gott hat durch diesen Menschen ganz viel Licht in diese dunkle Zeit gebracht und dadurch sind viele Leute auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und das ist dann so die Frage am Ende, nochmal vom Anfang aufgegriffen, wofür soll unser Leben letztlich stehen? Und wie können wir Gott die Ehre geben? Gott hat Eric Liddell auf eine ganz einzigartige Weise gebraucht, aber Gott gebraucht Menschen zu allen Zeiten in irgendeiner besonderen Weise. Und die Frage an uns ist ja nur, sind wir dazu bereit, dass Gott durch uns, also dass er an uns wirkt, in unserem Leben wirkt und dass er durch uns auch diese Hoffnung, die wir in Christus haben, weiterträgt. Amen.